Liebe Schwestern und Brüder, ich möchte euch herzlich grüßen und einfach sagen, dass ich sehr gerne gekommen bin. Ich freue mich, heute Morgen bei euch zu sein. Und ich möchte auch Grüße überbringen von der Kreuzkirche hierher. Ihr seid eine Stunde früher dran, aber trotzdem, wir sind in einem Geist unterwegs und einander geschwisterlich verbunden. Das freut mich immer wieder neu. Ich habe für heute einen Predigtext gewählt aus dem Evangelium Markus im 14. Kapitel, die Verse 3 bis 9. Und als Jesus in Bethanien war, im Hause Simons des Aussätzigen und saß zu Tisch, da kam eine Frau, die hatte ein Glas mit unverfälschtem und kostbarem Narrenöl und sie zerbrach das Glas und goss es auf sein Haupt. Da wurden einige unwillig und sprachen untereinander: Was soll diese Vergeudung des Salböls? Man hätte dieses Öl für mehr als 300 Silbergroschen verkaufen können und das Geld den Armen geben. Und sie fuhren sie an. Jesus aber sprach: Lasst sie in Frieden, was betrübt ihr sie? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn ihr habt alle Zeit Arme bei euch, und wenn ihr wollt, könnt ihr ihnen Gutes tun. Mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Leib im Voraus gesalbt für mein Begräbnis. Wahrlich, ich sage euch, wo das Evangelium gepredigt wird in aller Welt, da wird man auch das sagen zu ihrem Gedächtnis, was sie jetzt getan hat. Amen. Skandal, das ist das Stichwort, um das sich in diesem Abschnitt doch eigentlich alles dreht. Was für ein Skandal, so eine Vergeudung. Natürlich gönnt man Jesus eine Wohltat, aber dass sie gleich so viel kostet, das ist doch Wahnsinn. So regen sie sich auf. Und ihr Lieben, es lässt auch uns nicht kalt. Das ist ja wirklich ganz viel Geld, wovon hier die Rede ist. Aber lassen wir mal den Pulverdampf der ersten Erregung hinter uns und versuchen uns ein wenig hineinzudenken in das, was da geschieht. Was die Frau tut, wie fühlt es sich an? Nach einem heißen Tag, unterwegs in der Sonne, noch mit heißem Kopf sitzen sie da. Und da kommt die Frau und gießt so ein feines Salböl auf sein Haupt. Kühl wirkt es durch die Haare. Sie ganz nah, er riecht ihren Duft, er spürt ihre weiche, zarte Hand. Und wie sie das Öl sanft auf seinem Haupt verreibt. Eigentlich etwas sehr Schönes. Es ist doch schön, wenn einem jemand so durchs Haar fährt. Vor allem, wenn es jemand ist, vor dem man sich nicht fürchten muss. Jemand Vertrautes, jemand Liebes. Ich finde es immer wieder schön, wenn wir uns treffen in der Gemeinde und einander kurz umarmen oder drücken und einfach damit zum Ausdruck bringen: Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es dich gibt. Oder wenn man sich mit Freunden trifft und sich so ein bisschen am Arm entlang streicht oder jemand einfach die Hand einem auf die Hand legt und zum Ausdruck bringt: Gut, gut, dass du da bist. Gut, was du machst. Wir verstehen uns. Und ihr Lieben, wenn der Tag kommt, wo es auch mit meinem Leben zu Ende geht, dann wünsche ich mir, dass ich nicht alleine bin, sondern dass jemand da ist, der noch ein wenig Nähe spüren lässt. Also eigentlich Grund zur Freude, aber hier Grund zum Ärger und zum Widerstand. Warum eigentlich? drei starke Gründe gibt es dafür. Erstens die offensichtliche Verschwendung, davon war schon die Rede. Das zweite, die Frau. Das ist schon komisch. Für uns heute nicht mehr so nachzuvollziehen, aber damals in dieser Männergesellschaft, wo alles ganz genau geregelt war und die Frau eben im Hintergrund sich zu halten hatte, sie war ja nicht mal eingeladen. Da kommt sie nach vorn in diese Runde, da sucht sie Jesus auf und zeigt ihm öffentlich so eine Nähe, so eine Zärtlichkeit, unerhört. Sie zerbricht nicht nur eine Parfümflasche, sie zerbricht die Konventionen. Alle schütteln den Kopf, das hat noch keiner gesehen. Und das Dritte, eigentlich versteht doch außer Jesus und vielleicht dieser Frau niemand, was hier passiert. Es ist ein Skandal, was da los ist und niemand versteht es. Deshalb will ich beim Letzten anfangen und einbringen, was man zum Verständnis eigentlich wissen muss. Die Geschichte ereignet sich zwei Tage vor dem jüdischen Passafest. Jesus ist mit seinen Jüngern schon in Bethanien angekommen, ganz nah bei Jerusalem. Und über der ganzen Geschichte, da liegt eine gewisse Aufregung. Wer merkt an dem, was der Text vorhin schon gesagt hat, der Todesbeschluss ist eigentlich schon gefallen bei den Hohepriestern und Schriftgelehrten. Jesus hat schon versucht, seine Jünger darauf vorzubereiten, aber sie können gar nichts damit anfangen. Sie verstehen es gar nicht, sie wollen das gar nicht. Nein, das soll ja nie geschehen. Sie erwarten etwas ganz anderes. Dass doch vielleicht in diesem Jahr Jesus, wenn er dort beim Passafest ist, hervortritt als der Messias, als der Erlöser Israels, als der, der sie befreit von den Römern und in eine völlig neue göttliche Zukunft führt. Und einige, die rechnen sich schon aus. Ich darf dann vielleicht einer seiner Edlen sein, auf einem Thron sitzen, ganz nah bei ihm. Auch Jesus selbst erlebt diese Tage in großer innerer Spannung. Die Evangelien schildern uns den Passionsweg Jesu auf unterschiedliche Weise. Wir haben gerade eine 40-Tage-Aktion in der Kreuzkirche, wo wir den Passionsgeschichten nachgehen. Und da fällt das auf, wie unterschiedlich die Berichte sind. Bei Johannes, davon sind unsere Vorstellungen wohl am meisten geprägt, da geht Jesus diesen Weg als der Herr des Geschehens. Er weiß immer schon, was passieren wird. Er erfüllt die Schrift bis auf den Buchstaben. Er zögert nicht. Er geht ganz bewusst den Weg ans Kreuz. Johannes. Aber andere Evangelien und vor allem Markus schildert uns Jesus da in anderer Weise. Sehr menschlich. Jesus ahnt mehr, was kommen wird, als dass er es genau weiß. Da kommen die Tage und die Ereignisse und er ist gespannt, wie es wird und wo es hinausgeht. Er hat Angst, er zittert in Gethsemane. Und er betet ja dort noch, Herr, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Große innere Spannung. Wie wird mein Weg gehen, obwohl er schon weiß, eigentlich läuft es auf das Ende zu. Vor diesem Hintergrund spielt unsere Geschichte. Und da kommt nun die Frau herein. Niemand kennt sie. Sie geht nach vorn zu den Männern, was eigentlich unmöglich ist, sucht die Nähe Jesu, gießt über seinem Kopf diese Flasche mit kostbarem Nardenöl aus. Interessant, die wissen gleich, was das wohl kostet. Mehr als 300 Silbergroschen. Weiß auch nicht, wo sie es her wissen. Die Neider wissen immer viel. Aber Ich habe nachgeschlagen, es bedeutet etwa ein Jahresgehalt eines Facharbeiters. Jetzt kam kürzlich die Meldung, in Süddeutschland ein Jahresgehalt für einen Beschäftigten in der Metallindustrie im Durchschnitt 51.000 Euro brutto. Eine gewaltige Summe. Lassen wir das mal auf uns wirken. Und das für so ein Fläschchen Öl. Das füllt den Raum für einige Zeit. Und dann, man kann schon verstehen, dass sie das nicht begreifen. Dass sie denken, was hätte man da bleiben Gutes tun können. Aber Jesus nimmt sie in Schutz, weil er versteht, was da geschieht und es auch ausspricht. Sie hat mich im Voraus zu meinem Begräbnis gesalbt. Salbungen waren in Israel keine Seltenheit. Bessere Gastgeber als Simon es war, die haben ihren Gästen nach so einem langen, heißen Tag eine Fußwaschung angeboten und dann auch etwas Öl, um sich einzureiben, das Gesicht, die Hände, sich zu erfrischen. Er hat es nicht getan. Aber was da geschieht, was die unbekannte Frau macht, das ist noch weit mehr. Es war das Begießen des Hauptes. Darauf kommt es an. Und dafür gibt es im Volk Israel eigentlich nur eine Parallele, die Salbung der Könige durch den Propheten Samuel. Saul wurde erwählt und wie wurde es Israel sichtbar gemacht? Indem Samuel das Salböl ausgießt über seinem Haupt und ihn sozusagen im Namen Gottes einsetzt als der Beauftragte Gottes in Israel. Später mit David das Gleiche und spätere Generationen, da waren es die hohen Priester, die die Könige gesalbt haben. Also, auf jeden Fall keine Frau. So etwas, das hat große Bedeutung, wenn man das Haupt salbt. Das ist den höchsten Repräsentanten vorbehalten, nicht einer namenlosen Frau. Aber ihr Lieben, ich frage mich, hat die gewusst, was sie macht? Ich zweifle ein bisschen dran. Hat sie gewusst, was sie da für ein Amt in Anspruch nimmt? Oder hat sie sich einfach von der Liebe leiden lassen, dass sie ahnt, was auf diesen Mann zukommt und dass sie ihm jetzt das Beste antun möchte, was sie tun kann? Ihre Liebe zeigen, ihn salben, ihm zu erkennen geben. Ihre Liebe aber vielleicht dann doch auch mehr, dass Gott mit ihm ist und dass sie das erkannt hat. Mit dir ist Gott. So will ich es verstehen und so hat es auch Jesus verstanden. Das ist das ganz Besondere, dass er verstanden hat, hier kommt in diesem Nardenöl nicht nur eine unbekannte Frau, die ihm was Gutes tut, sondern das ist ein Liebeserweis, den ihm der Vater im Himmel auf diesem merkwürdigen Weg zuwendet. Dass er ihm dem Sohn, der jetzt in so großer Spannung ist, wie alles werden wird, auch in Ängsten und Unsicherheiten, einen Vertrauensbeweis gibt, der ihm in dieser Geste quasi mehr als mit Worten sagt, du bist mein geliebter Sohn und du bleibst es, auch wenn jetzt ganz Schreckliches geschehen wird. Du bist der, den ich erwählt habe, die Welt zu retten und meine Liebe in dieser Welt zu bezeugen, wie es kein anderer kann. Du bist der Messias, du bist der König Israels. Nimm es als dieses Zeichen an. Ich bin mit dir auf diesem Weg. Du bist mein Erwählter und Beauftragter. Gehe diesen Weg Und da gewinnt Jesus Kraft. Da ist Jesus vergewissert auf seinem Weg. Da kann er diesen Weg gehen. Deshalb, ihr Lieben, darf und soll hier sogar die Verschwendung sein. Das ist ein markantes Zeichen, dass Jesus der Besondere ist. Das weist auf seine Sendung hin. Da wird niemand etwas genommen, sondern der wird herausgehoben, der alle beschenkt, die Reichen und die Armen, mit der unverbrüchlichen Liebe Gottes. Ihr Lieben, noch einmal, die unbekannte Frau sieht, was die auf ihren Aufstieg hoffenden Jünger nicht sehen konnten. Die unbekannte Frau sieht, was die führenden Leute in Israel nicht sehen wollten. Ganz verblendet waren sie. Sie sieht, dass er der Messias ist. Und so wird sie eigentlich zum Hohepriester, obwohl wir nicht mal ihren Namen kennen, und tut aus freiem Herzen das, was der Geist Gottes ihr eingibt, ob sie es ganz verstanden hat oder nicht. Sie wird zum höchsten Repräsentanten durch Gottes Wirken in ihrem Herzen, weil sie tut, was Gottes Geist ihr eingibt. Was hat das mit uns zu tun? Ich denke, eine Menge. Diese kleine Geschichte bezeugt, dass das Heil der Welt nicht von den hohen Positionen kommt, nicht von den Hierarchien in der Welt und auch nicht in der Kirche. Sie bezeugt, dass Gottes Handeln an der Welt, sein Hilfshandeln, sein Rettungshandeln, sein Erlösungshandeln am besten erkannt wird von ganz einfachen Leuten, die hören und gehorchen, die ihr Herz leiden lassen von seinem Geist und die dann nicht lange fragen, sondern einfach tun, was er ihnen eingibt. Ihr Lieben, das ist der Impuls, den mir die Geschichte gibt. Bleib doch offen für das, was Gott dir ins Herz gibt. Oft wehren wir so schnell ab, das kann doch nicht sein, dass ich so viel gebe. Das kann doch nicht sein, dass ich ein solches Amt ausüben soll. Das kann doch nicht sein, dass ich mich da vor allen Leuten irgendwie verhalte und die verstehen es gar nicht richtig. Ich will mich doch nicht so in den Vordergrund stellen. Damit sollen wir rechnen, dass Gott auch uns gebrauchen kann, uns namenlose Frauen und Männer, zu seinem Werk. Wenn er will, kann er uns ein Amt geben, das uns dem Hohepriester gleichstellt, wenn wir ihm nur folgen. Ihr Lieben, es ist schon wahr, oft wird zuerst von den einfachen Leuten gesehen, was weiterbringt und was Zukunft hat. Nicht von den Experten, eher von den Laien. Nicht von den herrschenden Männern, eher von den Frauen, vielleicht sogar von den Jugendlichen, kommt, was wirklich erneuert, was Gott tut, was weiterhilft. Etwas, was mich in diesen Tagen in diese Richtung ins Nachdenken bringt, und ich will das nicht überzeichnen, niemand kann das so richtig sagen, aber es geht mir schon nach, was da gerade so passiert mit diesen Demonstrationen freitags mit einer 16-jährigen Schülerin von der man immer denkt, na, die Eltern, die müssen sich schon ganz schön getrimmt haben. Und dann sagt sie, nein, nicht die Eltern haben mir den Kopf gewaschen, ich habe den Eltern den Kopf gewaschen, dass sie inzwischen auch anders denken und sich anders verhalten. Ihr Lieben, es ist wahr, was uns da jetzt von unten entgegenkommt, von den Kindern und Jugendlichen her, das überrascht, das ist skandalös. Die schwänzen die Schule, das wäre das Schlimmste. Nein, sie haben begriffen, dass man ihnen die Zukunft nimmt. Sie haben begriffen, dass die Welt, so wie sie jetzt ist, unerträglich wird in naher Zukunft und dass man umkehren muss. Ich sehe es als Weckruf, als einen menschlichen, der aber auch Verheißung hat, weil er von unten kommt. Und die oben, die sind oft so gefangen in ihrem Handeln, in ihrem Tun, dass sie gar nicht weiterkommen. Es braucht, dass Leute hören, gehorchen und tun. Ganz einfache, und wenn es auch Schüler sind. Wenn ich an meine Enkel denke, die wir an Ostern taufen dürfen mit 3 Jahren, dann habe ich schon manchmal Angst, in was für eine Zukunft sie gehen. Und ich hätte große Lust, freitags mitzugehen. Noch einmal zu dem Skandal Frauenrollen, Männerrollen. Ich will da jetzt nicht in Feminismus machen. Ich denke, es geht an dieser Stelle darum, dass Frauen und Männer, dass beide Seiten erkennen, dass wir achtsam sein sollen auf das, was uns Gott ins Herz und in unsere Gedanken gibt. Dass wir dafür sensibel werden und das erkennen wollen, dass wir uns immer wieder die Zeit nehmen zur Stille, um zu hören, wohin Gott uns leitet, auf wen er unsere Gedanken richtet, für wen wir da sein sollen, wem wir was zuwenden können, wie wir unsere Liebe zu Jesus, unsere Liebe zu Gott und zu seiner Schöpfung, wie wir das ausdrücken können. Ihr Lieben, da geht es nicht um Mann und Frau, es geht um diese Offenheit. Aber tatsächlich sind oft Frauen offener als Männer. Und wir können da noch zulegen. Und Kinder oft offener als Eltern. Wir können noch hören. Lasst es uns tun. Und dann noch etwas, was da drin steckt. Es ist vielleicht ein bisschen eine Zumutung, sich Jesus so hilflos oder so angespannt, so ängstlich, so unsicher vorzustellen. Aber so beschreibt ihn tatsächlich das Markus-Evangelium. Und ihr Lieben, ich sehe in dieser Schwachheit, die manche als anstößig empfinden, etwas unheimlich Gutes. Da kann ich mich auch identifizieren, so kann ich mich auch verstehen. Und ich weiß, einer, der Jesus nachfolgt, muss nicht ein Riese sein und keine Angst haben und sogar solche Passionswege gehen können ohne Anfechtung. Mir hilft es, dass er auch die Schwachen liebt und dass man das auch an ihm sehen kann. Und dann stelle ich mir vor, Gott, der Vater, wie ihr es vorhin gesungen habt, der alles überblickt, der weiß, das braucht Jesus jetzt. Diese Vergewisserung, diese Nähe, diesen Zuspruch, und den kriegt er. Und wenn es die Jünger nicht können und wenn es der Hohepriester nicht sieht, dann von einer unbekannten Frau. Sie wird ihm zur Seelsorgerin. Und ich denke, in der Spur dieser Frau sind auch wir eingeladen, für Menschen um uns herum zu Seelsorgerinnen oder Seelsorgern zu werden. Geleitet vom Geist Gottes und von seiner Liebe her werden auch wir erkennen, was die Menschen brauchen. Und dann sind es oft nicht die Worte, einfache Gesten der Zuwendung, der Liebe, der Nähe, die mehr sagen als Worte und die Gottes Geist transportieren, die Kraft geben für neue Wege, für schwere Wege. Was sie getan hat, soll weitergehen. Von uns zu anderen, von anderen zu uns, bis Jesus Christus selbst uns in die Arme nehmen wird an seinem Tag und uns salben als seine Kinder. Amen. Für diese kleine Szene am Rand des Passionsgeschehens. Herr, sie zeigt uns, wie nahe du bist, dem Sohn und auch uns. Sie zeigt uns, dass du gibst, was deine Kinder brauchen. Herr, schenke, dass auch durch uns so etwas geschehen kann. Dass wir uns leiten lassen von dir, von deiner überfließenden Liebe, dass auch wir weitergeben können, Zeichen der Liebe, der Anerkennung, der Ermutigung, der Erwählung durch dich. Herr, so geh mit uns in die kommende Woche. So hilf uns, andere nahe zu sein. Zuallererst denen in unseren Familien, um uns herum, denen, mit denen wir arbeiten und zusammenleben und in unserer Gemeinde. Herr, hab Dank, dass wir heute Abendmahl feiern dürfen. Auch ein Zeichen deiner bleibenden Gegenwart und Stärkung, dass wir es annehmen können als Brot und Saft oder Wein von dir, als Stärkung, als Zeichen, als Lebensmittel, das auch uns lebendig macht und weiterträgt. Herr, so segne uns an diesem Tag und für die Zukunft.